Ja, liebe Gemeinde, blessed be your name, dein Name sei gelobt. Dafür gibt es ganz viele Gründe. Wir haben es vorher schon gehört, gell? Wir sammeln ja gerade Gründe zur Dankbarkeit auf unserer Website im Laufe dieser Aktion, jetzt in den letzten 3 Wochen. Und wir sind bei 2597 heute Morgen. Wir nähern uns also langsam den 10.000 Gründen, die ich so als Ziel ausgegeben habe. Und wir haben ja noch eine Woche Zeit. Aber auch wenn es nicht ganz 10.000 werden, das macht überhaupt gar nichts. Es ist schön zu sehen, wofür andere dankbar sind, so wie es Beate vorher erzählt hat. Tut einfach gut, wenn man mal merkt, wofür andere danken und wofür ich dann selber auch dankbar sein kann. Und es macht ganz viel Spaß, da immer mal wieder durchzugucken, was da so Neues dazugekommen ist. Wenn man da so durchscrollt, dann sind da viele Personen, ist mir aufgefallen, für die man dankbar ist. Also, viele schreiben von ihren Kindern, für die sie dankbar sind, für die Geschwister, für die Eltern, den Ehepartner, aber auch für den freundlichen Verkäufer, zum Beispiel im Laden oder so, für Personen, die einem begegnen. Personen sind Gründe zur Dankbarkeit, wenn sie einem gut tun. Dann ist mir aufgefallen, es sind auch einige Erlebnisse mit drin. Also für den einen war zum Beispiel eine Jugendfreizeit 2007 besonders. Für den anderen ist die Zeit mit der Enkelin was ganz Besonderes. Oder für einen der Moment im Jetzt, wo er einfach aus dem Fenster guckt und einem Wiesel zuschaut, das da vorbeiläuft. Und es gibt noch viel mehr Momente, für die man dankbar sein kann. Personen also, Erlebnisse. Und dann als drittes ist mir aufgefallen, man findet ganz, ganz, ganz viele einfach normale, praktische Dinge aus dem Alltag, die einem so begegnen. Herrlich. Vom Tesafilm über die Klospülung, Musikinstrumente, das Spiegel, in den man schauen kann, das Frühstücksei, die Massagedusche und was nicht alles. Lauter tolle Sachen und alles Gründe, um dankbar zu sein. Wir haben also viele Gründe, dankbar zu sein. Und wir haben auch in den letzten 3 Sonntagen Dinge in den Blick genommen, für die man dankt, weil es gute Dinge sind, weil sie einem gut tun. Das Erntedankfest, da haben wir an die Erntedargaben gedacht und wie Gott uns versorgt. Dann die Woche drauf haben wir daran gedacht, was man für Feste feiert und woran man sich erinnern kann, auch im eigenen Leben und darüber hinaus. Auch was Gutes. Und letzte Woche beim Kirche-Gottesdienst, da haben wir gedacht, wie man anderen auch Danke sagt, wenn man für sie dankbar ist, wenn sie einem gut getan haben. Also immer Dinge, die einem gut tun. Und heute geht es nicht nur um die schönen Dinge. Ich habe heute als Predigtext nur einen einzigen Vers. Ein Vers von Paulus, den er in seinem ersten Brief an die Thessalonicher schreibt, im Kapitel 5, Vers 18 ist es. Da steht, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Und so ähnlich haben wir es gerade ja auch gesungen. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, dann will ich trotzdem dankbar sein. Das ist ein ganz schön hoher Anspruch. Kann man denn auch dann überhaupt noch dankbar sein, wenn es einem nicht mehr so gut geht? Geht es überhaupt? Oder muss es gehen, wenn man ordentlicher Christ sein will und wenn man sein Leben am Evangelium ausrichten muss, will, dass man dann Dankbarkeit wie so eine christliche Pflicht lebt, selbst dann, wenn einem die Gründe eigentlich total aus den Augen geraten sind? Dann muss man sich halt zwingen. Ist das so bei der Dankbarkeit? Müssen wir so wie Daniel, von dem wir gerade gehört haben, obwohl er ja dieses Gesetz kennt, und er weiß, das macht ihm Probleme, wenn er öffentlich betet, er kennt die Bedrohung, müssen wir dann trotzdem bei offenem Fenster ein Dankgebet sprechen? Quasi als Bekenntnis oder als Protest gegen das, wie es mir eigentlich ergeht? Es ist spannend, diese Frage. Dankbarkeit und das Schwere, wie kriegt man das zusammen? Dankbarkeit und das Gute, das kriegt man relativ leicht noch zusammen, aber wie kriegt man das zusammen, dankbar zu sein, auch wenn es schwer wird? Wir Christen sind da zum Glück sehr clever und wir haben da einige Strategien entwickelt, wie das geht. Mir sind 3 aufgefallen und ich zeige Ihnen mal, wie man als Christ, wie wir das so machen, was mir so aufgefallen ist. Christen können tatsächlich ganz ähnlich wie Daniel ein bisschen trotzig danken. So nenne ich das mal als erstes. Trotzig danken, darunter verstehe ich so ein bisschen das Danken gegen die Situation. Wir als Christen haben ja einen Vorteil, wenn es uns schlecht geht. Wir haben einen Blick, der über das Leid hinausgeht, der sogar über unser Leben hinausgeht und der sogar über die Not und die Probleme der Welt hinausgeht. Wir Christen, wir wissen, dass es eine Ewigkeit gibt und wir ahnen auch schon ein bisschen, wie sie aussieht. Wir können es nicht genau sagen, aber wir haben eine Ahnung von der Ewigkeit. Wir wissen zumindest aus der Offenbarung, dass uns zugesagt ist, es wird eine Zeit sein ohne Leid und ohne Tränen. Und das ist ja schon mal was. Wir wissen, es kommt eine Zeit, wo es uns gut geht. Das kann uns auch jetzt schon helfen, wenn wir in der Not sind, dass wir dadurch eine gewisse Distanz zu unserer aktuellen Lage kriegen. wenn wir auf das blicken, was kommt. Wir gucken einfach weg von dem Jetzt und gucken in die Ferne, in die Ewigkeit. Das kann einem helfen, selbst wenn man zum Beispiel krank ist und es einem mies geht, dann kann man dann trotzdem danken für die größeren Dinge, die fernen Dinge. Dafür, dass einem die Ewigkeit in Aussicht gestellt ist, dafür, dass man erlöst ist durch Jesus Christus, dafür, dass man wissen darf, dass Gottes Macht größer ist als das Leid und solche Dinge. Ein bisschen trotzig ist dieses Danken, weil wir eben einfach über unsere Leitsituation weggucken, hinaus auf das nächstgrößere. Dort, wo wir halt wieder Gründe finden, um dann dankbar zu sein. Gegen den Mist, in dem ich jetzt sitze. Ein bisschen so wie der Hiob, der sitzt auch im Mist seines Lebens, aber er sagt mitten in diesem Mist, meine Augen werden den Erlöser sehen. Er guckt weg von seiner Situation jetzt und guckt auf das, was irgendwann mal kommt. Wann auch immer das ist. Er guckt in die Zukunft. Guckt auf das, wo er verdankbar dafür sein kann, und da hält er sich dran fest. Wenn wir das machen, dann singen wir ganz oft auch Lieder, wo so abstrakte Dinge vorkommen, die eben diese großen, ewigen Dinge beschreiben. Zum Beispiel, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Ist auch sowas. Man schaut weg von der Situation und schaut auf Gott, der größer ist. Oder, hab Dank für deine Gnade. Obwohl ich mich im Moment vielleicht gar nicht so begnadet fühle, aber ich weiß, es gibt diese große Gnade, also gucke ich weg auf diese große Gnade ins Abstrakte. Oder, du hast das Lösegeld für uns bezahlt, wir halten hoch das Kreuz. Kann man auch im Leid singen. Man guckt weg. Ich glaube, das ist eine ganz wertvolle und wichtige Methode, Dankbarkeit auch im Leid leben zu können. Und es ist gerade für uns Christen eine, die uns besonders sehr auszeichnet, dass wir dann auch im Leid das besser ertragen können, weil wir wissen, es gibt mehr. Aber für mich kommt diese Methode auch an ihre Grenzen. Es gibt nämlich Situationen, da ist es einfach schwer, wegzublicken aus dem Jetzt. Von dem wegzukommen, was ich spüre und was ich erlebe. Und mich dann im Kopf wegzudenken zum Größeren, wofür ich danken kann, das ist ein bisschen trotzig. Da gehört auch Kraft dazu. Und wenn man das dann mit aller Kraft durchzieht und weiter trotzig dankt, obwohl es mir echt elend geht, dann kann es auch ein bisschen unehrlich zu sich selber sein. Und es kann so ein bisschen wirken, wie wenn man sich so ein künstliches Lächeln aufsetzt. So wie das, was wir aus den amerikanischen Filmen kennen. Ja, künstliches Lächeln mit weiß gebleichten Zähnen, vielleicht ein bisschen Botox reingespritzt, wo aber jeder sieht, dass es überhaupt nicht echt ist. Eigentlich geht's dem nicht so. Ich habe gelesen, dass verordnetes Dauerlächeln krank machen kann. Hat man rausgefunden, Psychologen der Uni Frankfurt haben das rausgefunden, die haben Studenten einen Test gemacht, haben sie in ein fiktives Callcenter gesetzt, also sie müssen ans Telefon gehen und Anfragen von Kunden bearbeiten, und es war aber alles ein Test, und dann hat man beschimpfen lassen von den Kunden und hat den einen gesagt, ihr müsst immer freundlich bleiben, egal was passiert, und anderen hat man gesagt, ihr dürft euch auch mal wehren. Und man hat gemerkt, dass die immer freundlich bleiben mussten, dass die längerfristig mehr davon, also denen ging es hinterher schlechter, hat man dann gemessen, dass denen das nachhaltig schlecht getan hat, dass es sie krank gemacht hat. Ich vermute mal, trotzig dankbar sein, das kann eine Zeit lang gut funktionieren, aber wenn man es zu lang durchzieht und wenn man merkt, dass es unehrlich ist zu sich selber, dann kann es auch krank machen. Das ist also noch nicht der Weisheit letzter Schluss, auch wenn es eine ganz gute Methode ist, um mal aus dem Leid jetzt rauszublicken. Aber wir haben eine zweite Möglichkeit. Wir als Christen, wir sind nämlich sehr gut darin, dass wir schon im Voraus rückblickend danken. Ist jetzt ein bisschen kompliziert. So, der Psalm 42, den wir vorher gebetet haben, der hat es gemacht. Der ist in einer Situation geschrieben, wo er sagt, meine Seele betrübt sich, es geht mir nicht gut. Und dann fragt sich dieser Psalmbeter, aber was betrübst du dich eigentlich? Harre doch auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Das kam da als Refrain zweimal genau gleich. Harre doch auf Gott, meine Seele, ich werde ihm doch noch danken irgendwann. Ich werde doch irgendwann dann wieder so weit sein, dass ich Gott danken kann, also kann ich es doch auch jetzt schon tun. Das können wir Christen verdammt gut. Wir können über den Horizont der Not hinausblicken, weil wir Erfahrungen gemacht haben, dass es uns nach der Not auch mal wieder besser gegangen ist, dass Gott uns geholfen hat, dass wir tatsächlich aus Tälern herausgekommen sind und gestärkt worden sind und dann rückblickend Danke sagen konnten. Selbst für solche schweren Zeiten. Und dann denkt sich der erfahrene Christ, naja, wenn es mir jetzt schlecht geht, dann wird es ja wohl wieder so sein, dass Gott mich durch dieses Tal schickt, damit ich danach im Licht stehe und ihn preisen kann. Machen ganz viele Psalmen in der Bibel, machen das so. Da wird ein Leid beschrieben, eine Situation, in der der Psalmbeter steckt, und am Ende steht trotzdem immer das Lob: Ich werde ihm noch danken. Und weil ich das weiß, dass ich im Rückblick danken werde, kann ich das jetzt ja auch schon im Voraus tun. Ich finde diese Art der Dankbarkeit auch auf ihre Weise toll, weil sie lebt aus den guten Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Gott in schweren Situationen. Sie schenkt uns, dass wir in der Not nicht nur das Üble sehen, sondern dass wir auch Gott sehen und seine Macht, dass er uns zum auch wirklich rausführen kann, weil er es schon mal getan hat. Nur kommt auch diese Methode an ihre Grenzen, denn die kann auch sehr anstrengend werden, wenn die Not sehr lange ist und das Leid immer noch dunkler wird und wenn man das Gefühl hat, man rutscht eigentlich eher immer noch tiefer in das Leid hinein. Dann zu sagen, ich werde doch irgendwann mal dankbar sein, das kann sehr, sehr schwierig werden. Wenn man das dann so penetrant lang vor sich hin sagt, ich werde ihm doch noch danken, dann geht einem irgendwann auch mal der Saft aus, wie bei so einer Batterie. Und auch die Longlife von Duracell hält nicht ewig durch. Es ist eine Methode, die eine Zeit lang ganz gut ist, aber dauerhaft funktioniert sie nicht. Deshalb haben wir noch eine dritte Art erfunden, um dankbar zu sein im Leid. Ich nenne das konstruiert danken. Konstruiert danken, das geht so, dass man auch in der schwierigsten Situation, wenn man ganz genau hinguckt, noch was Gutes findet. Und für das kleine Gute, auch wenn es nicht relativ unbedeutend ist, für das bin ich dann dankbar. Wenigstens was. Das finden wir auch in unserer Sammlung auf der Website ganz eindrücklich. Da gibt es zum Beispiel sowas, da sagt einer, ich bin dankbar für meine Krankheit, denn so verbringe ich wenigstens mehr Zeit mit meiner Familie daheim, die mich versorgt. Schon mal ein wirklich spannender Blickwechsel in so einer Zeit. Oder ich bin dankbar für den Stau, denn das zeigt mir, dass ich mir ein Auto leisten kann. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, aber ein ganz interessanter Perspektivwechsel, dankbar für den Stau zu sein, weil es mir zeigt, dass ich ein Auto habe. Das ist raffiniert. Und es ist irgendwie für mich auch eine beeindruckende Art der Dankbarkeit im Schweren. Ich werde es im nächsten Stau auf jeden Fall ausprobieren, dankbar für mein Auto zu sein, anstatt genervt, wie ich es normalerweise im Stau immer bin. Mal sehen, ob das klappt. Aber zumindest ist es mal was, wo ich was finde, um dankbar zu sein. Und das ist ja das Spannende an dieser Methode. Dass man die schwere Situation nimmt, um darin, was eigentlich ganz normal ist, was man eigentlich übersieht, das als wertvoll zu erleben und dafür danken zu können. Und es stimmt ja auch, wie dankbar wir für die kleinen alltäglichen Dinge sind, das hängt tatsächlich auch von dem ab, wie es uns geht, von dem Drumherum. Für die normalen Dinge bin ich selten dankbar, wenn es mir gut geht. Aber wenn es mir dann schlecht geht, dann kann ich auf einmal für ganz normale Dinge dankbar sein. Oder wenn man in Südamerika merkt, dass man nicht immer die Sicherheit hat, die man hier erlebt. Oder wenn man morgens erlebt, dass ich vielleicht nicht gleich warmes Wasser habe, das aus dem Hahn kommt, dann bin ich dankbar, dass ich sonst warmes Wasser aus dem Hahn habe. Natürlich. Ist eigentlich sonst so verschwindend normal, dass wir vielleicht manchmal diese Situation brauchen, um dafür dankbar zu sein. Eine kleine Geschichte dazu. Es gab einen englischen Journalisten, der hat mal einen Test unternommen. Er hat sich ein Brot genommen, ganz normales Brot, und hat sich in verschiedenen Städten an beliebte Straßenecken gestellt und hat Leute, die da vorbeigegangen sind, aufgefordert, für dieses Brot eine Stunde lang zu arbeiten. Was glauben Sie, was dem passiert ist? In Hamburg ist er ausgelacht worden. Eine Stunde Arbeit für ein Brot. In New York ist er festgenommen worden. In Nigeria wollten die Leute 3 Stunden arbeiten für das Brot. Und in Neu-Delhi gab es mehrere hundert Personen, die einen ganzen Tag lang für dieses Brot gearbeitet hätten. Es zeigt so ein bisschen, es hängt schon von der Situation ab, in der ich bin, ob ich für was ganz Normales dankbar sein kann. In Hamburg ist man nicht so dankbar für ein Brot. In Neu-Delhi sehr. Die Schwere von der Situation lässt uns dankbar werden für ansonsten Normales. Und das ist das Schöne an dieser Methode der Dankbarkeit. Ich nenne es trotzdem konstruierte Dankbarkeit, weil man sich ja das, wofür man dankt, wirklich einigermaßen rabiat in den Blick zerren muss. Ich könnte ja auch sonst für mein Auto dankbar sein. Bin ich normalerweise aber nicht so, sondern erst, wenn die Umstände so widrig sind, dass ich das hernehmen muss, um überhaupt noch was Dankbares zu finden. Und wenn ich von meiner Familie vom Krankenbett aus danke, dann ist das schön. Aber was ist das eigentlich für ein Dank, der das Leid als Negativfolie braucht? Kann man sich ja zumindest mal fragen. Deshalb ist es vielleicht gut, dass wir noch eine vierte Möglichkeit haben. Und die lege ich da jetzt einfach dazu. Vielleicht ist auch ein Weg, dass wir Christen uns einfach mal eingestehen, es gibt einfach auch Dinge, für die müssen wir überhaupt nicht dankbar sein. Wir können auch nicht für alles dankbar sein. Es gibt Dinge, die finde ich falsch und die finde ich ätzend. Und dann hilft auch noch so trotziges Danken und auch noch so im Voraus rückblickendes Danken und auch konstruiertes Danken nur eine Zeit lang. Aber wenn ich mir dann die schwierige Situation, in der ich bin, dann doch wieder anschaue, und meistens guckt man da relativ schnell dann doch wieder drauf, dann ist die Dankbarkeit halt ganz schnell auch wieder weg, weil ich dafür eigentlich nicht danken will, wie es mir geht. Aber was ist denn dann mit diesem Satz von Paulus, seid dankbar in allen Dingen? Wenn wir ganz genau lesen, steht da nicht, seid dankbar für alle Dinge, sondern steht, seid dankbar in allen Dingen. Wir müssen nicht alles gut finden, was uns geschieht. Wir müssen kein künstliches Lächeln aufsetzen. Wir müssen auch nicht in allem was Gutes finden, was wir aushalten müssen. Wer sollte das denn besser wissen als der Paulus selber, der diesen Satz geschrieben hat? Der hat selber ein Leiden gehabt, das ihn begleitet hat durch die ganzen Jahre. Er nennt es einmal in einem Brief sein Pfahl im Fleisch. Also so hat es sich wahrscheinlich angefühlt, wie ein Pfahl im Fleisch. Vielleicht war es ein körperlicher Schmerz, man weiß es nicht so ganz genau. Und die Ferndiagnose von heute ist relativ schwierig. Aber auf jeden Fall ist klar, er fand es nicht so prickelnd, was er da hat erleiden müssen. Und dann kamen noch andere Dinge dazu. Er saß im Gefängnis, mehrfach. Und auch daran fand er nichts Gutes. Aber darin fand er was Gutes. Im Gefängnis nämlich, in allem Leiden, da hat er trotzdem dankbar sein können. Ohne dass er sich hindreht und die Gefangenschaft für gut erklärt. Ich muss mich nicht in meinem Kopf aus der Situation hinausdenken, dass ich noch was zum Dankbarsein finde. In allen Dingen dankbar sein, das heißt, dann, wenn es mir schlecht geht, dann im Schlimmen trotzdem noch Gott zu haben. Dass ich im Schlimmen erfahre, Gott ist auch jetzt noch da und er findet es vielleicht genauso blöd und leidet genauso daran, was ich erleiden muss. Ja, vielleicht gemeinsam mit Gott sogar hinzusitzen und zu klagen. Wenn es mir schlecht geht und ich mal loswerden muss, was alles doof ist, dann bin ich froh, wenn ich einen Freund habe, den ich anrufen kann oder der sich mit mir hinsetzt. Und dann langt es, wenn wir beide einfach vor uns hinklagen. Der braucht mir nicht erklären, was alles doch noch gut ist. Das bringt mir gar nicht so viel. Es bringt mir mehr, wenn er sich zu mir hersetzt und es genauso doof findet wie ich und mit mir mitklagt. Und dann spüre ich, dass ich dankbar bin für ihn, genau dafür, dass er sich zu mir setzt. Dass er das nicht ausblendet, dass er das ernst nimmt, was mir Leid macht und dass es mitträgt. Mit Gott ist glaube ich ganz ähnlich. Es ist ja merkwürdig, gerade da, wo wir Not erleben, gerade da spüren viele von uns die Nähe Gottes noch viel intensiver. Das ist ein bisschen paradox eigentlich. Aber es ist irgendwie auch logisch, denn wir haben einen Gott, der dem Leiden eben nicht aus dem Weg geht, sondern der sich mit dem Leiden vereinbaren lässt, weil er Leiden erlebt hat. Weil er Leiden kennt und weil er auch damals, als er es erduldet hat, nicht das Leiden schönreden musste. Mit allen Dingen, die uns betreffen, können wir das nicht nur sagen, trotzig, sondern auch erleben. Gott ist mit uns im Leid. Das erleben auch Leute hier in unserer Gemeinde so, die ich besuche und denen es nicht gut geht und die nicht flüchten können aus ihrer Situation und für die es wahrscheinlich fast zynisch wäre, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, ja, da gibt es doch aber noch gute Dinge, für die man dankbar sein kann. Es hilft nicht, wenn man sagt oder so tut, als wäre alles okay. Es ist nicht okay. Und trotzdem ist Gott da. Und dafür kann man Gott dankbar sein, dass er mitgeht in das Leid hinein und dass er das Leid mitträgt. Das macht mich dankbarer, als wenn mir einer erklären würde, und wenn es Gott wäre, warum ich nicht so schlecht drauf sein soll. Das Ganze funktioniert auch im Großen. Auch wenn wir die Katastrophen dieser Welt angucken, dann gibt es in diesen Katastrophen doch nicht nur Menschen, die dadurch ins Zweifeln kommen und sagen, wo ist denn jetzt dieser Gott? Sondern gerade in den Katastrophen gibt es immer wieder auch viele Menschen, die sagen, Gott ist jetzt hier. Er ist erlebbar, wie sonst selten. Und dann sind sie doch deshalb nicht dankbar dafür, dass das Hochwasser ihnen das Haus weggerissen hat. Dafür kann man nicht dankbar sein und braucht man auch nicht dankbar sein. Aber sie sind in der Not trotzdem dankbar, weil Gott da ist und weil er sie hält. Dankbarkeit im Schweren, weil Gott da ist. Den Blick zu Gott erhalten, die Nähe zu Gott erleben. Das ist was uns Dankbarkeit geben kann, ohne das Schwere wegzuerklären, ohne wegzublicken. Und das kann ich jetzt theoretisch eigentlich gar nicht so von der Kanzel hier herunter lehren, sondern eigentlich lernt man das viel besser, wenn man Menschen anguckt, die das erlebt haben. Ich erzähle Ihnen von Menschen, zum Beispiel von der hier. Corrie ten Boom heißt die, eine Christin aus Holland, die zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt hat. Und sie ist mit ihrer Schwester zusammen in ein Konzentrationslager gekommen. Das ist wirklich eine schwere Situation. Und dort waren sie und dann sind sie mal verlegt worden in einen anderen Trakt, die beiden Schwestern. Und in dem neuen Trakt, da waren lauter Säcke, auf denen sie schlafen sollten. So Strohsäcke. Aber die Säcke waren voller Wanzen. Da waren überall Wanzen drin. Und Corrie hat gemeint, in so einer Unterkunft, da kann ich nicht leben. Und ihre Schwester erzählt ihr dann, dass sie morgens in einer Bibel, die sie mit hineingeschmuggelt haben, in dieses Konzentrationslager gelesen hat, diesen Vers, sei dankbar in allen Dingen. Und dann hat die Schwester Betsy gesagt, ja, dann danken wir doch Gott für alles. Corrie hat gesagt, man kann doch nicht für alles danken. Für die Wanzen zum Beispiel, da kann ich noch jetzt nicht danken, das gefällt mir einfach nicht. Und die Betsy hat darauf bestanden und hat gesagt, ja gut, aber die Flöhe oder diese Wanzen sind ja Teil von diesem Ort, wo Gott uns hingeführt hat und er ist ja mit da und sei dankbar in allen Dingen. Das heißt jetzt nicht nur, dass ich für die schönen Dinge danken soll. Und so haben sie es dann gemacht, diese beiden Frauen haben gedankt. Zuerst dafür, dass sie noch zusammen waren, dass Gott sie begleitet hat, auch in der Situation noch, dass sie ihre Bibel noch haben und dann eben auch für die Wanzen. Und dann vergingen ein paar Wochen und man hat nur so langsam gemerkt, dass die Aufseher gar nicht mehr so oft in der Unterkunft vorbeigeguckt haben. Corrie und ihre Schwester Betsy haben das dann genutzt und haben den anderen in dem Trakt auch erzählt von Jesus und von dem Glauben. Einigen hat es allerdings gar nicht gefallen und die haben dann rausgerufen zu den Aufseherinnen, dass sie doch mal herkommen und dass sie sich mit ihnen unterhalten wollen. Und dann haben die Aufseher und die Wachmannschaften geantwortet, in der Baracke, da wimmelt es ja nur so von Wanzen, also über diese Schwelle bringt mich niemand. Das hat Corrie ten Boom erinnert an dieses Gebet vorher, ein paar Wochen vorher, dass man gedankt hat in dieser Situation und dass Gott was draus gemacht hat, sogar was Gutes draus gemacht hat. Ja, das kann tatsächlich passieren, dass Gott aus Schlimmem Gutes macht, wenn man ihn nicht loslässt. Und ich will Ihnen mit dieser Geschichte nicht sagen, es wird schon irgendwann alles gut gehen. Dann wären wir wieder bei der zweiten Methode von vorher. Im Voraus schon rückblickend danken. Und es stimmt eben auch nicht. Es wird nicht alles gut. Ich erzähle Ihnen noch von jemandem, bei dem wird es nicht gut, wahrscheinlich. Den kennen Sie wahrscheinlich. Samuel Koch hat bei Wetten, dass diesen Unfall gehabt, ist seither querschnittsgelähmt. Bei ihm wird es vielleicht nie mehr besser. Und er ist auch nicht dankbar für diesen Unfall. Aber er versucht auch, in dieser Situation Gott nicht aus dem Blick zu verlieren. Mittlerweile kann er dankbar sein für das, was ihm durch den Unfall schon an Möglichkeiten geschenkt worden ist, mit Menschen zu sprechen. Und das ist er auch. Oder ich erzähle Ihnen von noch einem, den kennen Sie bestimmt nicht. Der heißt Thomas Geierspichler, ein Österreicher. Und der kann nicht mal was dafür, dass er in der schlimmen Situation ist, wie es ihm geht. Es war der 4. April 1994, früh morgens, als er mit einem Freund zusammen von der Disco heimgefahren ist. Er war Beifahrer, der Freund ist gefahren. Er hat geschlafen und der Freund, der gefahren ist auch eingeschlafen am Steuer. Und so sind sie gerade auf eine Mauer drauf gefahren. Das Auto war Schrott, man hat ihn rausgezogen, aber er hat seither seine Beine nicht mehr bewegen können. Was folgt in seiner Geschichte ist nicht untypisch, wenn man so eine Situation erlebt. Er hat angefangen, Drogen zu nehmen, hat sich von seinen Freunden zurückgezogen, hat seine Beziehung aufgegeben, hat sich isoliert. So war sein Leben, aus Verzweiflung. Und irgendwann begegnet ihm Wolfgang, der hat ihn mal mitgenommen in den Gottesdienst und man hat dort für ihn gebetet, aber man hat auch gewartet und länger gebetet, aber Heilung gab es nicht. Ab und zu ist er trotzdem mit Wolfgang in diesen Gottesdienst gegangen und einmal ist er heimgekommen vom Gottesdienst, hat sich wie immer seinen Joint angezündet und hat sich dann gedacht, Mensch, jetzt warst du so viele Stunden lang im Gottesdienst und es ging dir gut. Und jetzt kommst du heim und ziehst dich zurück und ziehst dir dieses Zeug rein. Und von da an hat er den Joint weggeworfen. Heute ist Thomas Geierspichler einer, der den Glauben auch nach außen lebt. Denn er hat durch diesen Wolfgang ohne Heilung trotzdem Gott gefunden in der schweren Situation. Der schreibt heute auf seiner Website, ich sehe einfach das, was ich habe, als Geschenk von Gott. Und eigentlich lebe ich glücklich, weil ich weiß, dass ich in meiner Bestimmung lebe. Ich würde in meinem Leben nicht unbedingt etwas ändern wollen. Ich bereue keinen Tag in meinem Leben. Ich hätte nichts anders gemacht. Klar will ich immer noch gerne, dass Gott mich heilt, aber das spielt nicht mehr so eine große Rolle. Ich kann auch damit leben, wenn er es nicht tut. Ich bin, wie ich bin. Ich kann halt nicht laufen, aber mit Gottes Hilfe kann ich eine ganze Menge draus machen. Ich finde, es hört sich nicht an wie einer, der im Rollstuhl sitzt. Ich bereue keinen Tag von meinem Leben. Der Thomas Geierspichler ist in Österreich bekannt, weil er angefangen hat, als er die Drogen hinter sich gelassen hat, Rennrollstuhl zu fahren und es professionell zu machen. Und er hat dann auch 2004 und 2008 bei den Paralympics die Goldmedaille gewonnen und dazu noch einige Silber- und Bronzemedaillen. Also er hat tatsächlich wieder, es ist für ihn wirklich wieder besser geworden, obwohl er immer noch querschnittsgelähmt ist und es auch bleibt. Heute schreibt er, oder am 4. April hat er geschrieben: Vor 17 Jahren hatte ich meinen Autounfall, der komplett mein Leben auf den Kopf stellte. Wahnsinn, was auch daraus geworden ist. Mit größter Dankbarkeit möchte ich alle, vor allem meiner Mutter, danken, die mich begleitet hat. Lasst uns feiern, dass viel Schlechtes ein Wegweiser sein kann, um etwas zu erreichen. Danke an alle. Dankbarkeit. Von einem, der hatte keinen Glauben vorher. Der hat ihn erst gefunden im Schweren. Und nicht, weil ihm Gott das Leid weggenommen hat oder weil er ihm irgendwelche Sachen in Aussicht gestellt hat, die ihn getröstet haben, sondern einfach, weil Gott mittendrin in seinem Leid mit dabei war, weil er ihm dort begegnet ist. Es sind drei Geschichten von Menschen. Wenn man denen sagen würde, sei doch dankbar, du wirst schon irgendwo was finden, dann wäre das frech oder fast zynisch. Aber die sind dankbar, weil sie aus ihrem Glauben leben, weil das ganz einfach zu ihrem Leben dazugehört. Mit allem Kram leben sie den Glauben und leben sie mit Gott. Dankbarkeit ist für sie was ganz Normales. Es ist für sie eine Lebenshaltung, keine Flucht aus einer Notsituation. Und das wünsche ich uns auch, dass für uns Dankbarkeit auch ganz normal wird, unabhängig von dem, wie es uns geht. Wie kommt man zu so einer Situation, zu so einer Dankbarkeit? Letztlich durch das, was wir die drei Wochen gehört haben. Dass man für das, wenn es einem gut geht, Dankbarkeit übt, auch im ganz normalen Leben. Und dann kommt aber noch eins dazu, und das, das kommt da gerade, dann zeige ich es Ihnen gleich. Unser Vers geht nämlich noch weiter. Seid dankbar in allen Dingen, und dann kommt der Schluss. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Es ist der Wille Gottes in Christus Jesus, dass wir dankbar sind. Das heißt, Gott will es, und er bereitet uns in Christus die dankbare Lebenshaltung vor. Jesus selber, der, auf den wir unser Leben beziehen und aus dem wir leben, der selber hat auch nicht für alles gedankt. Das, was er erleiden musste, das wollte er auch anders haben. Aber er hat sich in den Willen Gottes hineingegeben an diesem Abend im Garten Gethsemane und hat sich gefügt. Er hat Gott eben nicht losgelassen in dem Leid, sondern hat das Leid angenommen, weil er Gott festgehalten hat in allem Leid. Wenn wir in Christus leben und aus ihm heraus leben, dann müssen wir nicht alles gut finden. Aber wir können trotzdem dankbar sein, wenn wir uns in seinen Willen hineingeben. Wenn wir ihn erleben. Deshalb am Schluss noch zwei Bibelstellen, die das auch schön beschreiben. In Kolosser 2 schreibt der Paulus: Wie er nun den Herrn Jesus Christus angenommen hat, und darum geht es ja eben, mit aus dem Glauben leben, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Das hängt zusammen. Wenn man in Christus verwurzelt ist, auf ihn gegründet steht, dann kann man überhaupt erst im Schweren auch dankbar sein, weil man auch da auf ihn gegründet bleibt. Und fast noch schöner sagt es die Stelle Philipper 4, 6 und 7, und damit schließe ich es, fast genau wie unser Predigttextvers: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.